Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Heute feiern wir. Wir feiern die und rollen ihnen einen roten Teppich aus, die leichten und die schweren Zeiten mit uns teilen. Es ist nicht Familie. Es sind die, die immer an unserer Seite sind, die uns trösten, die uns aufbauen, die uns vertrauen, die wir teilweise schon aus dem Kindergarten kennen. Unsere Freunde. Heute das Thema hier im HR3 Sonntagstalk gemeinsam mit der Psychologin Ulrike Scheuermann. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Bärbel.
Ja, grüß dich, liebe Ulrike. Du behauptest, Freunde machen gesund. Eine steile These. Das heißt, ich brauche nicht mehr kämpfen bei meinen Kindern mit frischem Gemüse.
Genau, das kann man ruhig auch machen. Aber noch viel besser wirkt es, wenn gleichzeitig auch die Bindung, also die Beziehung mit den Kindern gut ist. Und genau darum geht es eben bei dieser These, kann man sagen, ne? Freunde machen gesund. Die habe ich mir auch nicht einfach als Psychologin ausgedacht, sondern das ist durch weltweit große Langzeitstudien sehr gut wissenschaftlich belegt. Unsere sozialen Kontakte sind tatsächlich die Nummer eins für ein gesundes, langes Leben. Und das heißt nicht, also es soll gar keine Konkurrenz sein zur Ernährung, gesunder Ernährung, Bewegung, Sport oder Nichtrauchen. Da bin ich alles sehr dafür. Und das trägt natürlich auch zur Gesundheit bei. Aber die sozialen Faktoren sind sozusagen noch höher gerankt, wenn man das untersucht. Okay. Und das kann man nur in Langzeitstudien.
Wenn du an Freundschaft denkst, und ich, kann das ja schon vielleicht etwas unterschiedliches sein. Wovon sprichst du denn, wenn du von Freundschaft sprichst?
Also tatsächlich sind Freunde etwas, was sehr verschieden sein kann. Das kann die ganz innige Best Friend Forever, also das sind oft Frauenfreundschaften, aber natürlich nicht nur. Also eine Freundschaft, wo man sehr innig, sehr intensiv und tiefgehend sich über alles eigentlich austauscht. Also es gibt ja so Freundschaften oder eben, wie gesagt, gerade mit Frauen, die reden über alles. Und das hat einen sehr starken gesundheitlichen positiven Effekt, weil gerade dieser emotionale Austausch ist eigentlich das Entscheidende, um sich sicher und dadurch auch gelassener zu fühlen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Freundschaften, also welche, die man ab und zu mal sieht, die man einmal im Jahr sieht, die sind dann eben weiter weg. Oder auch Side-by-Side-Freundschaften, wo man also gar nicht so im Café sitzt, sich gegenüber sitzt und redet, sondern eher was zusammen macht oder etwas unternimmt.
Ach, Side-by-Side, das sind so die Jogging oder die, mit denen man nur ins Kino geht oder so für spezielle Aktivitäten.
Genau, also im Gegensatz zu Face-to-Face, wo man wirklich redet und sich anguckt, aber auch spazieren gehen, was ja jetzt in der Pandemie sehr in Mode gekommen ist, ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, auch zu reden, aber eben trotzdem nicht so ganz konzentriert zu sein auf den anderen, sondern daneben noch etwas zu tun.
Also das klingt ja nach einem fein gewobenen Netz, was wir im Laufe unseres Lebens, wenn es gut läuft, sage ich mal, aufbauen, um dann auch gesund zu bleiben.
Ja, also idealerweise ist es wirklich ein Netz, was möglichst dicht gewebt ist, aber eben auch sehr unterschiedlich. Und wenn man sich bemüht, Beziehungen einzigartig zu gestalten, dann ist eben auch jede Freundschaft anders, ne? So wie wir das gerade schon besprochen haben. Und auch ist es so, das war für mich auch ganz interessant in der Recherche für das Buch, aus der Netzwerkforschung weiß man, also es gibt ein Kommen und Gehen.
Ja,
also
genau.
Mal ist jemand sehr nah dran, weil das gerade alles passt und weil man sich vielleicht sehr intensiv auch gemeinsam weiterentwickelt, und dann rückt jemand anders wieder ferner, dann kommen mal wieder andere Zeiten, wo man eine Freundschaft aus früheren Zeiten wieder auffrischt, haben übrigens jetzt in Pandemiezeiten sehr viele gemacht, höre ich ganz oft, dass jemand sagt, ja, ich habe meine Schulfreundschaft wieder aktiviert, ich habe da mal angerufen und das hat sich wieder entwickelt.
War einfach natürlich auch die Zeit dann da, sonst passiert das ja häufig auf Klassentreffen immer und alten Abi-Feiern, dass man dann da nochmal wieder Freundschaften aufleben lässt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, gibt es eben auch Freundschaften für ganz bestimmte Lebensphasen. Und manchmal ist es dann ja auch so, man war jahrelang mit einem Pärchen vielleicht befreundet und dann trennen die sich und genau dann zerbricht eben leider auch diese Freundschaft oder man bleibt nur mit einem oder mit einer davon befreundet. Also wir haben einiges zu besprechen, liebe Ulrike Scheuermann. Du bist eingetaucht in die Welt der Freunde, der Freundinnen, der Freundschaft und sagst eben, wir leben im Schnitt länger, wenn wir in ein gutes, soziales soziales Netzwerk eingebettet und in stabilen und glücklichen Beziehungen sind. Wir reden drüber heute beim HR3 Sonntagstalk. Bis gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Bei einigen von uns, da platzen die Kontakte. Andauernd gibt's eine WhatsApp-Nachricht. Ständig meldet sich jemand. Die einen haben ganz, ganz viele Einladungen. Andere von uns, die haben eben einfach weniger Menschen, die sie als Freunde bezeichnen. Freundschaften, auch die Anzahl von Freundschaften, sind ganz unterschiedlich. Aber alle Freundschaften haben etwas gemeinsam. Freunde sind gesund. Das sagt mein heutiger Gast, die Psychologin Ulrike Scheuermann. Und was genau, Ulrike, sind denn die gesundheitlichen Folgen von Freundschaften, die wir haben und die wir eben auch immer regelmäßig pflegen?
Also einer der ganz wichtigen Vorteile ist, dass dadurch unser Stresslevel sinkt. Mhm. Also wenn wir uns verbunden fühlen, also wir müssen nicht ständig mit Leuten zusammen sein, aber wenn wir uns grundsätzlich verbunden fühlen, eingebunden und dann aber auch viel entspannte Zeit mit anderen genießen, also zum Beispiel beim Essen oder also man muss nicht die ganze Zeit ununterbrochen reden, dann schüttet unser Körper Substanzen aus, die für Glücksgefühle sorgen, also Endorphine.
Ne? Und das Wochenende ist ja jetzt so ein Tag, wo man dann vielleicht auch mal einen Spaziergang macht mit den Freunden, so etwas?
Ja, genau. Also spazieren gehen, essen ist besonders gut geeignet, ist ein guter Beziehungsbooster auch, aber auch alles mögliche andere, was man gerne mit anderen macht. Und das eine ist, es gibt viele Glücksgefühle, die dadurch entstehen, durch die Endorphine, wenn man es jetzt sich körperlich betrachtet, und Oxytocin, also dieses Bindungshormon, das auch für Wohlbefinden sorgt und auch für Vertrauen und Selbstvertrauen. Und der Stresslevel sinkt eben so sehr beeindruckend. Und chronischer Stress, das wissen, glaube ich, inzwischen alle, ist ja ein ganz schwerwiegender Faktor, der viele Krankheiten bedingt. Mhm. Und die Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, sagt die WHO ja. Und wir unterschätzen eher, wie viel dieses einfach nur Wissen, da sind Menschen, die ich anrufen kann, wenn irgendwas ist. Oder ich habe eine Gruppe oder ein Team, also oder eine Familie. Also es müssen ja nicht nur Freunde im engeren Sinne sein.
Ich bin nicht alleine auf diesem Planeten. Genau. Ich habe eben dieses Netzwerk, von dem wir gesprochen haben. Aber die Frage ist ja, wir haben jetzt eben gesagt, der eine hat viele Freunde oder den kannst du irgendwo an die Ecke stellen. Nach einer halben Stunde kennt er die halbe Stadt. Und andere sind ja mit einer Handvoll enger Freunde ganz glücklich. Sind manche einfach zu wählerisch oder fliegen den Freundschaften leichter zu? Macht die Zahl der Freunde etwas aus, wie viel Oxytocin ausgeschüttet und wie viel Stress gesenkt wird?
Also es kommt nicht auf die Anzahl der Freunde an.
Okay, also schon mal entspannt.
Das ist sehr entspannt. Ich höre das auch oft von Teilnehmenden oder Klienten, die sagen dann, da muss ja kein schlechtes Gewissen haben. Weil es gibt ja ungefähr die Hälfte der Menschen neigen zu Introversion, also sind eher introvertiert, die schon mal gar nicht mögen das mit so ganz vielen ständig zu tun zu haben oder ganz, ganz viele Kontakte zu pflegen. Also drei...
Die müssen immer angesprochen werden, wahrscheinlich eher.
Ja, und die sind auch sehr glücklich und zufrieden mit so 3 bis 5 ist schon viel. Also 3 bis 5 nahe, stabile Sozialkontakte sind super. Das ist eine wichtige Zahl. Also man sollte nicht nur alles auf eine einzige Person setzen. Das überfordert Beziehungen oft. Aber man braucht auch nicht 50 oder 100. Mhm. Und diese Beziehungen sind in der Regel in Kreisen formiert. Also es gibt diesen ganz engen Kreis der Vertrauten. Und wenn da eben so 2, 3 bis 5 drin sind, also 5 ist so eine Zahl, die immer wieder auftaucht in der Forschung, das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Und die
wie viel sind drin in deinem Kreis, Ulrike?
Ja, ich bin ja eher introvertiert. Also bei mir sind eigentlich tatsächlich 5. Und da rechnet man, wenn es einen Partner oder eine Partnerin gibt, die rechnet man dazu. Mhm. Ne? Oder auch Kinder. Und dann ist ja auch einfach nicht mehr so viel Zeit. Also die Zeit spielt eine große Rolle und die begrenzt, wie viel nahe Kontakte wir haben können. Okay. Und mehr passen einfach nicht rein in den geringeren Kreis. Aber Extravertierte pflegen natürlich gerne, also die mögen das Bad in der Menge sozusagen und sind gerne, die haben es schlechter gehabt jetzt in der Zeit der Kontaktbeschränkungen. Na, die gehen gerne irgendwo.
Aber sagt das auch etwas über die Intensität dann aus, wenn in deren engeren Kreis, weil du gerade von Kreisen gesprochen hast, bei den Extrovertierten vielleicht nicht 5, sondern 8 oder 10 reinpassen, sind diese Beziehungen dann anders gestaltet und anders strukturiert? Ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, aber vielleicht flüchtiger oder genauso? Also, intensiv? Ja. Haben die einfach eine andere Kapazität nochmal?
Also flüchtiger werden manche davon sein, weil mehr als 5, das sagt, also ich wusste das auch nicht so, aber es ist tatsächlich so, die Forschung, alle Forschungen sind sich einig, auch die Zufriedenheitsforschung, mehr als 5 nah intensiv gepflegt schafft man einfach nicht. Und durch viel Zeit und intensive Pflege, dadurch entsteht die Nähe. Also automatisch sind diese über 6, 7, die sind einfach weiter weg, was aber ja auch nichts Negatives sein muss.
Also ich merke schon, es gibt die Freundschaftsforschung, die Netzwerkforschung und wir tauchen heute ein in das, was eben Freunde ausmachen. Und vielleicht können wir gleich die Frage beantworten, liebe Ulrike Scheuermann, wie wird man eigentlich ein Freund oder eine Freundin? Weil dazu gibt es ja immer diese Beschreibung, ein guter Freund oder eine gute Freundin. Muss das eigentlich eine gute Freundin sein? Oder stellen wir die Frage gleich erstmal ganz neutral. Wie wird man ein Freund oder eine Freundin? Überall lernen wir Menschen kennen. In der Schule, im Job, in der Ausbildung, im Sportverein, Nachbarn, im Club früher. In Bäckereien, Hofläden, Supermärkten. Viele Menschen sind nett, wir halten mal so ein Schwätzchen, freuen uns natürlich auch über die Begegnungen mit den Kollegen auf dem Flur. Aber nur ganz wenige Menschen werden unsere Freunde. Psychologin Ulrike Scheuermann, wie wird man Freund oder Freundin?
Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten. Ne? Also die einen werden Freunde, weil sie jeden Tag bei der Arbeit miteinander zu tun haben. Manchmal entwickelt sich aus der Nachbarschaft eine Freundschaft.
Aber wenn dann einer wegzieht oder einer kündigt, da hake ich gleich nochmal nach, dann kann es auch sein, dass sich das erledigt hat, ne?
Genau, dann entsteht eine Lücke, sowas wie ein leerer Raum und das ist auch nicht schlimm. Also gut ist, wenn man das erstmal aushält und dann kann jemand Neues in diese Leerstelle hineinwachsen. Also es herrscht ein Kommen und Gehen, also mal kommt jemand näher, mal jemand ferner.
Bisschen wie auf dem Bahnhof.
Genau, so ein bisschen ist es so und das ist auch eine Entspannung, weil viele denken, ja mit meiner Sandkastenfreundin, mit der muss ich doch mein Leben lang gleich gut befreundet sein. Aber das muss gar nicht unbedingt sein und das ist nichts Schlimmes und vielleicht wird es mal lockerer, vielleicht wird es auch wieder näher nach einer Zeit. Also Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle, damit sich Freundschaften entwickeln können. Deswegen entstehen die eben oft auch im Team oder mit Kollegen, weil man mit denen eben tatsächlich viel Zeit verbringt und viel zusammen macht. Also Zeit ist ein Faktor. Dann etwas, um Beziehungen zu vertiefen, ist natürlich eine Öffnungsbereitschaft. Also man ist bereit, auch intimere Dinge, also persönlichere Dinge voneinander zu erzählen und sich mitzuteilen.
Also wem das schwerfällt, dem fällt dann auch Freundschaften zu pflegen schwerer. Wird das erwartet, dieses Geben und Nehmen von Informationen?
Genau, das ist ein Unterschied bei Männern und Frauen. Ne? Männer pflegen oft lockerere Freundschaften, wo eben kein emotionaler Austausch stattfindet, was für Gesundheit nicht so gut ist und auch nicht für Nähe. Deswegen sind die Erwartungen schon unterschiedlich. Aber grundsätzlich eine Öffnungsbereitschaft ist sowohl in Paarbeziehungen und genauso in Freundschaften schon eine Voraussetzung, dass immer mehr Nähe entstehen kann. Und Hilfe anbieten und Hilfe erbitten ist zum Beispiel auch ein ganz starker Bindungsbooster, um Bindungen aufzubauen, aber natürlich auch zu bewahren. Und da ist dieses ganze große Feld der Kooperation mit dabei. Also man bittet um Hilfe und zeigt, dass man etwas braucht. Die andere Person freut sich, dass sie helfen kann. Also in der Regel freuen wir uns, wenn wir um Hilfe gebeten werden, weil wir auch merken.
Viele Eltern hören uns vielleicht zu an diesem Sonntagmorgen, liebe Ulrike. Und dann kennt man das ja, dieses Netzwerk an Fahrgemeinschaften. Du bringst hin, ich hol ab. Und aus diesen Absprachen und auch der Verlässlichkeit dieser Absprache entstehen dann ja häufig in der Zeit, als Beispiel in der Lebensphase, wenn die Kinder eben etwas kleiner sind, dann auch Freundschaften. Das kann sich später wieder auflösen. Also das heißt, wir entwickeln Rituale, durch die Freundschaften entstehen, oder entwickeln wir auch Rituale für diese Freundschaften?
Also innerhalb der Freundschaften auch. Na, so gut wäre immer, wenn es ein gewisses Gleichgewicht gibt. Aber dieses Helfen, um Hilfe bitten, das ist in vielen Freundschaften ein ganz wichtiger Wert und wird dann auch sehr gepflegt. Na, und das sollte einigermaßen im Gleichgewicht sein. Und was viele, also das höre ich immer wieder, wenn wir jetzt auch über Eltern reden, ne, die können oft besser helfen, als dass sie auch mal um Hilfe bitten. Und das muss man aber auch, sonst gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht, weil dann kriegen die, die immer Hilfe annehmen, ein schlechtes Gewissen und dann sind die froh, ne, wenn die auch mal wieder gegenhelfen können.
Warum ist immer dieses Adjektiv dabei gut, ein guter Freund, eine gute Freundin?
Gute sind, ja, das sind loyale Freunde, die zu einem halten in guten und in schlechten Zeiten, sagt man auch. Also das ist etwas, was diesen Begriff auch so pflegt. Und die schlechten Freunde, das sind die, was man vielleicht erst später merkt. Jemand, der schlecht über einen redet oder gerade nicht da ist, wenn es mal drauf ankommt oder eben nicht loyal ist. Also das wird oft mit schlechten Freunden assoziiert, ne? Und viel.
Da würde ich gleich ganz gerne nochmal weitermachen, weil das ist ein spannender Aspekt. Also was macht gute Freunde aus oder eben schlechte? Also es gibt auch ganz offensichtlich, so wie du es ja jetzt schon angerissen hast, Momente, wo man als Freund, als Freundin eben auch ein bisschen versagen kann, ja, oder tatsächlich versagen kann. Wir reden gleich drüber mit Ulrike Scheuermann. Und Freunde machen gesund heißt ihr aktuelles Buch. Wir sind gleich wieder da und ja, vielleicht trefft ihr euch ja heute Nachmittag auch mit euren Freunden. Bis gleich, Ulrike. Ich bin Bärbel Schäfer und habe heute schon einiges gelernt zum Thema Freundschaft. Klar, Zeit spielt eine Rolle, damit sich unsere Freundschaften intensiv entwickeln können. Wem schenken wir Zeit und warum? Wie verbringen wir die Zeit miteinander? Öffnungsbereitschaft, sich mitzuteilen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und Freunde machen gesund, sagt mein heutiger Gast Ulrike Scheuermann. Aber Ulrike, kann man denn eigentlich auch Fehler machen bei Freundschaften?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist ja nie jemand unfehlbar und das ist auch okay, wenn man einen Fehler macht. Wichtig, können wir ja gleich drüber reden, was solche Fehler sein können. Grundsätzlich kann man sehr, sehr vieles wieder kitten. Na, also wenn man drüber spricht, erzählt, wie es jedem damit ging, was eine Enttäuschung war oder eine Verletzung, dann kann vieles auch wieder in Ordnung kommen.
Ist das anders als in einer Beziehung, in einer Paarbeziehung? Ist da nochmal ein Unterschied zur Freundschaft? Verzeihen wir da leichter?
Also was auf jeden Fall leichter geht in Freundschaften, man kann ja mal so eine Kontaktpause einlegen und sagen, im Moment bin ich wirklich sehr gekränkt, ich muss mich erstmal davon erholen, lass uns erstmal 2-3 Monate pausieren. Und Zeit heilt tatsächlich sehr viele Wunden und das kann sein, dass man dann leichter wieder sagen kann, okay, jetzt ist wieder gut, was in Paarbeziehungen ja oft nicht so gut geht, weil man nicht so einfach eine Kontaktpause einlegen kann.
Ja.
Und dann ist es in Freundschaften ja auch so, dass man, also mal oft gibt es mehrere und dann kann man sozusagen sich auf jemand anders verlagern und dann kann das auch in Ruhe sich wieder beruhigen erstmal.
Ja, und du hast ja gerade gesagt, also wenn jemand sich illoyal verhält oder eben in einem entscheidenden Moment, es gibt ja so ganz bestimmte Situationen im Leben, da hat man und hätte man die Freunde gerne an der Seite. Wenn dann eben jemand nicht kommt, kann das auch eine Wunde sein. Eine vielleicht unausgesprochene, die aber permanent nagt. Und das gehört sicherlich eben wie in einer Beziehung auch dazu, Themen, die einen belasten in der Freundschaft, dann auch offen anzusprechen. Gute Freundschaft hält das doch aus, oder?
Ja, also letztlich greifen da genau dieselben Beziehungsmechanismen oder die Arten, mit Beziehungen umzugehen, wie in einer Paarbeziehung. Teilweise ist das ja auch tatsächlich eine graduelle Abstufung nur. Ne? Mhm. Also in einer Paarbeziehung kommt dann noch Sexualität dazu in der Regel, aber ja auch nicht immer. In Freundschaften gibt es manchmal auch, es gibt sogar auch eben Sexfreundschaften. Ne? Das ist definitiv keine Partnerschaft, aber es hat diesen körperlich-sexuellen Aspekt dabei. Und dann ist es gar nicht mehr so streng getrennt, wie man auf den ersten Blick erstmal denkt. bringt. Und dann natürlich, also eine Freundschaft kann so intensiv sein, dass dementsprechend auch die Verletzungen genauso stark und tief gehen können wie in einer Partnerschaft.
Das sind dann eben Wunden, die vielleicht eben, wie du gerade gesagt hast, dann manchmal ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre brauchen, bis sie dann heilen. Wann weiß ich denn eigentlich, das ist ein Freund, das ist eine Freundin? Spürt man das? Also es gibt ja diese Phase der Annäherung, des Kennenlernens, du hast es gerade beschrieben, dann des Öffnens, auch vielleicht das eine oder andere private Schwächen offenbaren. Wann merke ich, ich kann mich wirklich fallen lassen?
Ja, das hat auf jeden Fall dauert es. Also hat auch am Anfang viel mit Zeit zu tun. Und wenn man immer wieder merkt, dass man vertrauen kann, dass eben, wie gesagt, diese Öffnungsbereitschaft auch gegenseitig ist, dann entsteht mit der Zeit immer mehr Vertrauen. Das ist ja ein Gefühl letztlich, ne? Vertrauen zu der anderen Person. Dadurch dann auch immer mehr Nähe. Also gerade durch das Teilen von Innenleben und von Erlebnissen entsteht noch mehr Nähe, also neben dem Faktor Zeit. Freude spielt eine Rolle. Also ich freue mich drauf, dass ich jetzt meine Freundin treffe. Ja, also Freude ist auf jeden Fall etwas, was für eine näher werdende Freundschaft spricht. Und natürlich auch, also das ist klar, ne? Freunde, das ist ja das Tolle bei Freunden, man sucht die sich ja aus. Ne? Geschwister, die kriegt man einfach und eigentlich ja. die ganze Familie.
Genau. Ja, genau.
Oder Kollegen ja auch, aber Freunde sucht man sich wirklich aus und da spielt natürlich Zuneigung und Sympathie eine ganz große Rolle. Ja. Und ich würde immer auch sagen, das ist Liebe. Ne? Also Liebe ist ja auch etwas, was nicht nur für eine Partnerschaft oder die Liebe zu Kindern oder in einer Familie vorbehalten ist. Zuneigung ist natürlich auch Liebe, ne? Freude im Geben und Freude an der Präsenz des anderen, Freude am Zusammensein, das Zusammensein genießen.
Das ist all das, was man merkt, wenn das Pegel in diese Richtung ausschlägt. Das könnte was werden. Wir wollen gleich nochmal vielleicht sprechen, wenn du den Weg mitgehst, über Freundschaften, die in einer Sackgasse stecken, wo wir einfach merken, da geht's gar nicht weiter. Und das machen wir am besten mit dir gemeinsam. Denn du bist die Expertin für Freundschaft. Und bis gleich, Ulrike Scheuermann.
Ja, bis gleich.
Friends will be friends. Freunde bleiben Freunde. Das sang Freddie Mercury. Aber stimmt das eigentlich? Wir alle haben ja Freunde aus der Ausbildung, aus den alten Jobs, aus der Schule, die wir irgendwann mal aus den Augen verlieren. Manchmal muss man Freundschaft loslassen. Gar nicht so einfach. Ulrike Scheuermann ist Psychologin in Berlin und Autorin, hat ein Buch geschrieben und das heißt Freunde machen gesund. Woran merke ich denn, diese Freundschaft ist eine Sackgasse? So ein Energy-Sucker, so etwas, was eigentlich nicht lebendig ist.
Ja, also du beschreibst es eigentlich schon genau. Also es hat viel mit dem Gefühl zu tun. Mhm. Ne, wenn ich merke, immer wieder, wir verabreden uns und hinterher bin ich zum Beispiel ziemlich erledigt oder bin immer wieder in schlechter Laune hinterher. Mhm. Oder auch während des Gespräches merke, ist es irgendwie hakelig oder konkurrenzig oder so. Also wenn
oder
man
ewig
das.
Das gibt es ja auch. Die Freundschaften, die nur im Gestern sind und gar nicht im Heute ankommen.
Mhm, genau, ja. Dann ist es wie so eine melancholische Sache vielleicht, die gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und das merkt man. Also dann merkt man irgendwann, diese Freundschaft tut mir nicht mehr gut. Und das heißt nicht, dass diese Person nicht gut ist, sondern das Zusammenspiel, dass die Beziehung funktioniert nicht mehr gut. Dann heißt es ja auch nicht sofort, dass man sich jetzt trennt. Also man kann ja dann versuchen herauszufinden, woran liegt es. Also vielleicht sind das auch eigene Themen, dass man, wenn vielleicht eine Beziehung nicht mehr so auf Augenhöhe ist, vielleicht hat man selber seinen Anteil daran, dass man sich klein macht und die andere Person sich dann drüber stellt oder in die andere Richtung geht es ja auch.
Das erfordert natürlich schon Mut, das eben auch dann anzusprechen. Wenn man aber feststellt, die Freundschaft ist einem das wert oder man möchte genau diesen Freund, die Freunde im Inner Circle behalten, da muss man den Weg aber auch gehen, diese störerischen Nuancen dann auch anzusprechen, richtig?
Genau, die störerischen Dosen. Genau, und auf der Metaebene würde man das machen. Ne? Also man muss das ja auch nicht alles für sich alleine klären, sondern man kann das ja auch thematisieren und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hakelt es immer so, was hast du denn für eine Idee, woran das liegen könnte? Ich weiß auch nicht so recht, aber vielleicht finden wir hier gemeinsam etwas heraus. Ne? Und dann hat die andere auch was gemerkt und dann kann man zusammen sich sozusagen auf Ursachensuche begeben. Das ist natürlich toll, wenn das so geht. Ne? Und eine andere Möglichkeit wäre eben, dass man merkt, vielleicht auch nachdem man so etwas versucht hat, die Entwicklungen gehen in unterschiedliche Richtungen. Ja, vielleicht hat jemand seinen Freundeskreis gewechselt und interessiert sich für ganz andere Themen oder die Werte verändern sich. Jetzt während der Corona-Pandemie sind viele Beziehungen auch sehr strapaziert worden aufgrund unterschiedlicher Meinungen und Haltungen zu den bekannten Themen. Und dann muss man schauen, also will man einen Konflikt durchstehen oder merkt man dann vielleicht nach Versuchen, es hat keinen Sinn, wir entwickeln uns auseinander. Und dann muss das auch noch lange nicht heißen, es gibt jetzt einen harten Bruch, wir trennen uns jetzt offiziell. Vielleicht geht es eben einfach auseinander.
Aber das klingt so ein bisschen dann nach Ausschleichen, also mal gucken, was es wird. Also anders als in einer Paarbeziehung würde man nicht richtig Schluss machen?
Könnte man, aber es gibt eben leichter auch dieses Ausschleichen und man kann dann mal
aber was ist, wenn der eine das ausschleichen will und der andere noch nicht? Dann hast du ja wieder einen Konflikt.
Genau, dann
die rufen
dann
immer muss man, an und wollen sich treffen und du willst es gar nicht.
Genau, dann muss man es offener besprechen und dann finde ich ganz wichtig, das erlebe ich eben oft, dieses schlechte Gewissen.
Ja.
Ich darf doch nicht. Doch, darf man und das ist ganz normal, dass es diese Entwicklungen in verschiedene Richtungen gibt. Und es hat keinen Sinn, da Vorwürfe zu machen oder schlechtes Gewissen zu produzieren.
Es gibt ja auch, Ulrike, vielleicht kennst du das genau in diesem Moment. Erst sind vielleicht die Frauen miteinander befreundet, dann kommen die Männer dazu. Man merkt aber, ach, eigentlich wäre ich mit der Freundin ja doch wieder alleine, ist dann aber in diesem Quartett gefangen. Die einladen einen, es gibt die Gegeneinladung und irgendwie kommt man aus dieser Spirale gar nicht mehr raus. Und das frisst alles Zeit, aber keiner ist richtig glücklich.
Ja, also wenn das die Pärchen treffen, ne? Wenn das so fast so ein Ritual wird und man dann vielleicht auch merkt, da kann man gar nicht so tiefgehend reden, wie man möchte, dann ist es wieder das Gleiche. Also dann muss man muss. Also ich würde sagen, man muss es tun, man muss etwas unternehmen und sagen, so ist es nicht mehr das Passende für mich. Ich finde auch immer ganz wichtig, dass man es sozial verträglich macht. Also immer überlegen, wie kann ich es so formulieren, dass die anderen nicht unnötig gekränkt oder verletzt sind. Aber sagen, kommunizieren, irgendwas tun, damit es sich ändert, sollte man, weil das geht, das können wir uns alle nicht leisten.
Nein, wenn der Termin schon wie so eine dunkle Wolke auf dich zurückt, weil du ein gemeinsames Abendessen mit deinen Freunden hast, dann ist, glaube ich, spätestens die Zeit, es dann anzusprechen. Aber vielleicht gibt es ja auch Zeitfenster im Leben, wann wir besonders leicht Freundschaften schließen. Vielleicht reden wir gleich drüber. Ulrike Scheuermann ist heute mein Gast, Psychologin und Autorin. Bis gleich. Freunde senken euren Stresslevel und ihr seid einfach nur happy, wenn ihr wisst, wir können Zeit miteinander verbringen. Beste Freunde. Es gibt aber eben viele Gründe, warum soziale Kontakte oft so gesundheitsfördernd sind oder unsere Energie boostern. Und einer davon ist, dass Hilfe ein wahrer Alleskönner ist. Und so ist es ja. Freunde helfen sich gegenseitig. Und gegenseitige Hilfe, das wirkt sich eben auf Freundschaft immer wieder positiv aus. Ulrike Scheuermann ist heute mein Gast, sie ist Psychologin in Berlin und wir reden ja über Freundschaft heute noch bis 12 Uhr. Ulrike, gibt es eigentlich das ideale Alter, um sich so zu connecten, um Freundschaften zu knüpfen? Schule, Ausbildung, Studium, da waren wir ja immer alle viel auf Partys, Konzerten, Festivals unterwegs. Wir waren leicht, haben Quatsch gemacht. Ist das vielleicht die Zeit, um Freundschaften anzufangen?
Also es ist auf jeden Fall die Zeit, die genau dafür gedacht ist, weil also Jugendliche, junge Erwachsene lösen sich aus dem Elternhaus und die Entwicklungsaufgabe ist, eine neue, von den Eltern eben unabhängige Identität aufzubauen. Und das tun Jugendliche und junge Menschen eben mit ihren Gleichaltrigen vor allem. Und deswegen war das ja jetzt in Pandemiezeiten auch einfach sehr, sehr schwierig, gerade für diese jungen Menschen. Das ist dann in diesen Studien rausgekommen. Man hatte gedacht, die Älteren vielleicht, weil die vielleicht dann auch nicht so viel aus dem Haus gehen oder so. Aber es sind eben die Jungen, die vor allem darunter gelitten haben, noch mehr. Und das ist eine tolle Zeit eigentlich, wenn es normal geht, um viele neue Menschen kennenzulernen im Studium, in der Ausbildung oder vielleicht auch in den ersten Jobs. Und das nutzen junge Menschen normalerweise
auch.
Davon
bleiben ja auch nicht alle. Aber was nutzen sie? Was ist der Mehrwert dann für Jugendliche oder für junge Studierende? Eben unterschiedliche Menschen, Lebensentwürfe kennenzulernen. Guckt man dann auch dadurch nochmal wie in einen Spiegel auf seinen eigenen Lebensentwurf? Oder welche Funktion haben dann die Freunde?
Genau, das ist viel dieses eine neue eigene Identität entwickeln. Und das merkt jemand, also mein Sohn ist auch gerade 18 und der genießt es sehr, wenn er mit Gleichaltrigen dann eben zusammen ist. Es formt die Identität und die Persönlichkeit sozusagen weiter. Ne? Jemand merkt, den finde ich ja toll, oh, so wäre ich auch gerne. Und guckt vielleicht, was macht diese Person gut, was ich auch gerne mehr entwickeln würde. Oder was will ich auch nicht. Also bis hin zu Kleidung und Auftreten und Verhalten und Gestik und Mimik und so weiter. Das gucken sich die jungen Leute ganz viel bei anderen ab und es ist noch mehr, also da ist noch mehr im Fluss.
Und wie ist das für dich als Freundschaftsexperten-Mom, wenn du jetzt auf die Freunde deines Sohnes guckst? Hast du da noch Einfluss oder könntest du noch sagen, den finde ich auch spannend, triff die doch mal häufiger mit dem?
Nee, das funktioniert da nicht. Also ich bin froh und dankbar, dass er relativ viel erzählt zu Hause. Auch nicht alles. Manchmal sagt er auch, Mama, du bist so neugierig. Aber ich finde eigentlich alle seine Freunde, wenn ich die glücklicherweise mal irgendwie zu sehen bekomme, weil er auch noch zu Hause wohnt, ich finde die irgendwie alle toll und bin auch der Meinung, dass ich ganz gut bei denen ankomme, weil ich die einfach so mag. Und das merken die ja dann auch. Und dadurch ist es für unseren Sohn vielleicht auch leicht, ab und zu jemanden mit nach Hause zu bringen, wenn andere sich da auch wohlfühlen. Und ich finde es toll, wie er das macht. Alles, was ich so mitbekomme, freut mich sehr. Und ich glaube, die jungen Menschen machen das eigentlich alle ziemlich gut.
Und wenn man sich als Eltern aber Sorgen macht und das Gefühl hat, das ist vielleicht ein Freundeskreis, der keinen guten Einfluss hat. Jugendliche sind dann ja, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen runtergehen und nicht an Studienzeiten denken, auch noch leicht beeinflussbar, auch negativ beeinflussbar. Sollte man dann eingreifen?
Das geht in der Regel nicht mehr. Also wenn ich jetzt sage, du, die gefällt mir aber nicht, triff dich mal nicht mit der, das wird überhaupt nichts nützen. Und was man machen kann, ist, dass man einfach, also ohne direkt Einfluss nehmen zu wollen, einfach erzählt, wie man diese Person sieht oder wie es einem mit dieser Person geht. Mhm. Also dann aber auch wirklich erzählen, ich habe Sorge, weiß ich, weil die so viel trinkt, dass du da mitmachst oder so. Aber das andere, aus meiner Sicht noch wichtigere ist, dass wir als Eltern uns mit unseren eigenen Sorgen und Ängsten auseinandersetzen und die nicht gleich beim Kind abladen. Also ich sehe es so, dass es häufig viel zu viel gemacht wird und dann die Eltern haben Angst, weiß ich, dass das Kind nicht gut genug in der Schule ist, wird später keinen Job kriegen und sowas alles. Und das sind aber die Ängste der Eltern. Und in dem Moment hat man kein Vertrauen mehr in das Kind, dass es das schon irgendwie richtig machen wird oder dass auch jemand, den man selber vielleicht irgendwie komisch oder schwierig findet, dass das schon seinen Grund haben wird und falls irgendwas wirklich auf die schiefe Bahn geraten würde, dass man weiter das Vertrauen in das Kind hat, dass da auch wieder ein Weg rausführen wird. Also das finde ich das Wichtigste.
Dass das Band bleibt, dass man in Kontakt bleibt, im Gespräch bleibt. Wir haben jetzt eben noch mal am Anfang dieses Gesprächsblocks auch, habe ich noch mal die Hilfe genannt. Das ist ja etwas, was du gesagt hast, das macht Freundschaft auch stark aus, sich gegenseitig zu helfen. Spielt das auch eine Rolle bei Jugendlichen?
Also ich kriege so mit, dass gegenseitige Hilfe ganz viel stattfindet, wenn es irgendwie geht. Also die machen dann ja viel auch über Textnachrichten, aber da ist ja ein reger Austausch und auch aushelfen in der Schule mit irgendwie Hausaufgaben. Aber das geht ja im Studium dann genauso weiter oder in der Ausbildung.
Okay, also das ist keine Frage des Alters, sondern dieser Kit und dieser soziale Klebstoff funktioniert eben auch, wenn man genau in dieser Phase ist, in der man so viele Freundschaften dann knüpft. Wir reden gleich weiter genau über dieses Thema mit dir, liebe Ulrike Scheuermann. Und ich schicke schon mal einen Gruß nach Berlin. Freundschaften funktionieren ja an vielen Orten, aber wie ist es, wenn die Freundschaft nicht an einem Ort stattfindet? Vielleicht reden wir darüber gleich nochmal. Luxusproblem. Es gibt einfach zu viele spannende, sympathische Menschen auf diesem Planeten. Und immer wieder lernen wir Leute kennen, auf die wir neugierig sind und wir denken, oh Mensch, mit dem, mit der, da wäre ich gerne befreundet. Und dann Reality Check. Der Kalender ist eh schon voll mit Job, Family, Hobbys. Und für jeden neuen Freund, jede neue Freundin, muss ein anderer, eine andere ja so ein bisschen kürzer treten. Diplompsychologin Ulrike Scheuermann ist Expertin an diesem Sonntagmorgen für uns, für soziale Beziehungen und Freundschaften. Ulrike, kennst du das auch? Ich kann noch nicht jedes Mal einen geliebten Menschen weniger oft sehen, weniger häufiger Kontakt halten, sobald eine neue Freundschaft sich vielleicht anbahnt.
Das ist genau das Problem.
Das ist also so schade.
Es ist wirklich schade, aber diese Zahl 3 bis 5 nahe Kontakte, mehr geht nicht, die gilt. Also die kommt aus der Netzwerkforschung, aber die ist auch nochmal sehr deutlich bestätigt worden aus der Zufriedenheitsforschung. Die größte Langzeitstudie weltweit über Zufriedenheit, die ist zufällig hier aus Deutschland vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Und auch da wird klar, mehr als 5 macht nicht zufrieden. Sondern man wird dann wieder unzufriedener ab 6, 7.
Steigt wieder der Stress.
Weil der Stress,
Das wollen wir ja gerade nicht. Wie geht's denn mit Fernbeziehungen? Sind die auch drin in diesem engen Zirkel der 3 bis 5 guten Freunde?
Ja, die können da drin sein. Ja.
Also Freundschaft braucht nicht den Alltag, die Begegnung und das Ritual, gemeinsam zu joggen, ins Kino zu gehen, vielleicht mal einen Ausflug zu machen, in den Urlaub zu fahren.
Also es ist doch sehr häufig so, dass diese engen Freunde nah dran sind, sogar unter einer halben Stunde Wegzeit. Aber es gibt auch die Fernbeziehungen. Also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin in der Schweiz und wir telefonieren vor allem. Und das geht. Eigentlich gehört die Berührung auch bei Freundschaften dazu. Also diese flüchtigen Berührungen, die werden eher unterschätzt. Na, aber auf einen Arm fassen, wenn man gerade redet oder an die Schulter oder sich umarmen.
Das, was da uns allen gerade so fehlt, ja?
Ja gut, so am Rücken, am oberen Rücken mal anfassen. Es geht ja sogar unter Corona-Bedingungen. Ne? Und es ist natürlich weniger. Aber das hat einen starken Effekt und der fällt natürlich weg. Gerade Erwachsene können das aber ersetzen, ein Stück weit durch emotionale Berührung.
Aber das heißt, ihr habt euch dann auch committed und sagt beide, wir halten diese Regelmäßigkeit des Miteinander, Telefonierens, FaceTimes dann eben auch tatsächlich ein. Ne? Da muss man sich schon wahrscheinlich mehr anstrengen, als wenn man sich in seinem Viertel oder in seinem Verein oder am Kindergarten oder an sonstigen Orten im Job tatsächlich täglich über den Weg läuft.
Genau, man muss es aktiver machen und aktiver pflegen. Wir haben dann wirklich Termine im Kalender, so wie wenn man sich eben sonst treffen würde. Und ich glaube, das haben jetzt mehr Menschen auch wieder entdeckt oder gelernt, dass dieses sich verabreden für Telefonate und nicht einfach nur mal so zufällig anrufen, dass das auch den Wert dieser Verabredung dann noch erhöht.
Haben wir den Wert von Freundschaften jetzt auch wieder entdeckt?
Also nach meinem Eindruck und auch was, gibt ja jetzt inzwischen viele Studien, die bestätigen das alle. Also der Wert von Freundschaft oder überhaupt vom sozialen Netz ist gestiegen durch diese Begrenzung. Sonst war es immer da, ne? Und wenn es einen Mangel gibt, dann merkt man plötzlich, wie kostbar es ist.
Und wenn du sagst, Freunde machen gesund, gilt dann im Umkehrschluss eben auch, dass Einsamkeit krank macht?
Leider ist es so. Also das ist natürlich eine Abstufung, aber Einsamkeit ist ja ein Gefühl, das ist wichtig. Ne? Also wenn man alleine ist, muss man nicht unbedingt einsam sein und allein sein kann auch sehr wichtig sein. Wenn man sich aber einsam fühlt, das heißt gegen seinen Willen getrennt, ausgeschlossen, nicht verbunden, nicht dabei, dann ist das eine Grundlage für viele Krankheiten. Ne? Also bei vielem steuert es dazu bei. Bei Depressionen zum Beispiel weiß man ganz direkt, dass es eben auch vor allem in diese Richtung geht. Man ist einsam und dann wird man depressiv, ne? Nicht andersrum. Also trägt sich ja dazu bei, aber der Anfang ist bei, ich bin einsam und dann kann eine Depression entstehen. Mhm. Aber eben auch Ängste, wie gesagt, der Stresslevel ist höher, man schläft weniger tief, es gibt diese Mikroaufwacher in der Nacht immer wieder. Und das hat letztlich damit zu tun, dass wir 6 Millionen Jahre, seit es Menschen gibt, haben wir in Gruppen gelebt. Ne? Wir haben immer mit anderen Menschen verbunden gelebt und das ist unser Normalzustand. Wer alleine war, war ausgeschlossen und damit dem Tode geweiht. Mhm. Deswegen ist Einsamkeit als Stresssignal sehr passend. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das Signal, geh zurück zur Gruppe. Und wenn das aber nicht funktioniert, und das ist ja heutzutage ein bisschen schwieriger als damals, war das klarer, es gibt
ja
die Gruppe.
Der wirkt ja dann auch, oder diejenige wirkt dann schnell merkwürdig oder bemitleidenswert. Also da sind wir auch viele falsche Schubladen und Vorurteile gegenüber jemandem, der dann alleine ist.
Ja, und das ist eine Spirale, eine Abwärtsspirale. Man wird misstrauischer, dann fängt man an, misszudeuten, die Mimik von anderen. Also da gibt es auch Studien drüber. Man denkt, die andere Person guckt abschätzig und zum Beispiel war die aber einfach nur in Gedanken versunken. Na, und man liest die Mimik falsch, dadurch zieht man sich immer weiter zurück und dann ist man irgendwann draußen und wirkt dann eben auch auf andere nicht so ansprechend vielleicht. Also ich würde es immer ermutigen, dass man selber auch wirklich Kontakt streut ins Umfeld. Also wenn man auf der Straße ist, dass man einfach die Leute grüßt oder mal irgendwie einen Satz, ein Wort wechselt oder in der Schlange oder
ja,
so.
Ja, das ist ja das Netzwerk, was wir haben in der Reinigung, beim Bäcker, im Supermarkt, wenn wir die immer gleiche Kassiererin eben auch sehen oder den Supermarktleiter, Leiterin, dann hat man ja auch schnell mal einen kleinen Kontakt. Also mir fällt jetzt sowas leicht, aber ich kann mir eben vorstellen, dass es anderen eben auch schwer fällt. Manchmal denke ich, ich will ja nur einkaufen gehen und keine Gespräche führen. Aber anderen fällt das sicherlich dann sehr viel schwieriger, solche kleinen Momente eben zu nutzen, um Kontakte dann zu schließen. Da reden wir nur von Kontakten, das sind ja dann in diesem Sinne keine Freundschaften. Ulrike Scheuermann ist heute unser Gast, Expertin in Sachen Freundschaft, noch in vielen anderen Dingen, aber heute zum Thema Freundschaft bei uns. Wir sprechen vielleicht gleich nochmal über Facebook, Instagram und Co. und unseren Begriff von Freundschaft, ob der sich geändert hat. Wir lernen Menschen über Social Media kennen, aber erst wenn man persönlich miteinander spricht, am Telefon, sich trifft, an der Kasse, in der Reinigung, beim Bäcker, in der Schlange, dann ist es ein Kontakt. Aber sprechen wir dann schon von Freundschaft, Ulrike Scheuermann? Das ist ja heute unser Thema. Ist das wichtig, diese kleinen tagtäglichen sozialen Momente?
Die sind enorm wichtig. Das ist noch tatsächlich noch keine Freundschaft. Da könnte sich irgendwann mal eine Freundschaft draus entwickeln. Aber erstmal sind diese flüchtigen Kontakte draußen unterwegs. Ich mache das auch beim Joggen ganz viel morgens im Park hier in Berlin. Die sind für beide Seiten enorm wichtig. Also natürlich freuen sich beide. Also man merkt es auch, wenn man einfach nur grüßt, auch fremde Leute oder irgendwas zum Wetter sagt, geht immer. Die Leute freuen sich. Manchmal gucken die erst grimmig. Und wir haben ja auch über einsame Menschen gesprochen. Die sehen dann vielleicht auch nicht so aus, als ob sie unbedingt angesprochen werden. Meine Erfahrung ist, alle freuen sich, wenn sie angesprochen werden.
Ein Lächeln tut gut, Berührung tut gut. All das ist wissenschaftlich erwiesen. Das schreibst du ja eben auch nochmal. Persönliche Begegnung. Und das kann eben auch nur ein ganz kurzer Moment sein. Eine Sprachnachricht, ein Like bei Instagram. Zählt das auch dazu, wenn wir auf Social Media schauen?
Also das zählt ein bisschen auch, aber inzwischen ist sich die Forschung einig, dass soziale Netzwerke helfen, wenn man die Menschen schon in echt kennt. Und zum Beispiel mit Freundschaften ist super, wenn man dann über soziale Medien auch noch Kontakt halten kann, schnell mal was schreiben kann oder einfach auf dem Laufenden bleibt, was die andere Person gerade macht. Die vielen Kontakte, die wir niemals persönlich treffen werden, da sollten wir eher aufpassen, weil die Zeit fressen, soziale Zeit. Und jede Stunde, und die Stunden vergehen schnell, wenn man gerade mal auf Instagram oder irgendwo unterwegs ist, jede Stunde in den sozialen Medien geht ab von der Zeit, die wir mit einem echten Menschen live im Angesicht zu Angesicht oder am Telefon verbringen könnten. Und die sind kostbarer.
Also soziale Medien sind Freundschaftsfresser, wenn ich dich richtig verstehe. Die nagen an unseren tatsächlichen Begegnungen, den Menschen, mit denen wir den Alltag, das Leben, unsere Erfahrungen und unsere Träume teilen.
Genau, weil die Zeit eben so begrenzt ist, die wir dafür zur Verfügung haben.
Ja. Und trotzdem hat sich ja der Begriff Freunde durch soziale Netzwerke verändert, oder?
Ja, das wissen aber, glaube ich, inzwischen auch alle. Das ist zwar der gleiche Begriff, aber es ist was anderes gemeint. Die meisten können das sehr gut trennen. Und dennoch ist es ein Sog, wenn man gerade irgendwo in Social Media unterwegs ist und dann gibt es vielleicht einen Wortwechsel in den Kommentaren. Und da ist so schnell, sind da ein, zwei Stunden weg und die sind eigentlich verloren.
Ja, und deswegen lieber mal den guten Spaziergang machen, innige Kontakte knüpfen, Stresslevel senken. Es gibt Freundschaften in so vielen Facetten. Wir haben gesagt, am Arbeitsplatz. Es gibt sie aber auch in der Politik. Große historische Beispiele, wo wir wissen, dass sich dann Länder vielleicht besser verstanden und anders aufeinander nach Kriegserlebnissen vielleicht auch verzeihen konnten, weil zwei führende Politikerinnen dann miteinander befreundet waren. Es gibt es in der Kunstszene. Freundschaft ist wirklich etwas, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ein weltumspannendes Netzwerk ja schon fast.
Ist es, absolut. Ja, also Freundschaft, das kennen alle Kulturen. Es wird unterschiedlich gepflegt und bewertet, aber jede Kultur kennt das, bis hin zu Tieren. Also man vergleicht das häufig mit Pavian, weil da vieles ähnlich in diesem Gruppenverhalten ist wie bei Menschen. Und zum Beispiel weibliche Paviane haben oft mehrere Freundinnen. Und die sind, wenn man jetzt auf Gesundheit guckt, die sind auch gesünder und leben länger und sind besser eingebunden und haben mehr Einfluss.
Haben wir ein Glück, dass wir Frauen sind, Ulrike? Ja, das war ein ganz toller Sonntagvormittag. Also vielleicht haben wir alle Hörer und Hörerinnen ja angeregt, mal über ihre Freundschaften nachzudenken, beste Freunde anzurufen. Auf jeden Fall nehme ich mit, man will gesund bleiben, man will vielleicht jünger alt werden. Wir wollen gelassener und zufriedener leben. Was machen wir dann? Hey Leute, pflegt eure Freundschaften und eure Sozialkontakte. Wir haben dazu heute angestoßen. Herzlichen Dank. Freunde machen gesund. Neue Arbeit von Ulrike Scheuermann. Dankeschön.
Ja, genau so ist es. Vielen Dank, liebe Bärbel.
Zu Hause in Hessen.